Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. 10 Jahre lang wurde unter dem Boulevard unter den Linden gegraben, verlegt, gemauert, verfugt, angeschlossen und was nicht noch alles, ohne dass man den Fortschritt oben wahrgenommen hat. Nun ist eines der größten Bauprojekte der Stadt fast ganz abgeschlossen, die Verlängerung der U5. Die Bahnen fahren nun durch von Hönow bis zum Hauptbahnhof. Inforadio-Reporterin Helena Dähler war bei der Eröffnung dabei.
Zug nach Hauptbahnhof Central Station. Zurückbleiben bitte.
So heißt es heute zum ersten Mal in der U5, wenn man aus Hönow Richtung Innenstadt fährt. Vor gut 10 Jahren war der Spatenstich und mehr als eine halbe Milliarde Euro hat der Bau gekostet. Gebaut wurden die 3 neuen Haltestellen unter den Linden, Museumsinsel und Rotes Rathaus. Der regierende Bürgermeister Michael Müller, der natürlich bei der ersten Fahrt mit dabei war, hat gesagt, zu dem U-Bahnhof direkt vor seinem Büro hätte er auch viele persönliche Erinnerungen.
Ich habe alle Bauphasen miterlebt in unterschiedlichsten Funktionen. Als Senator war ich schon dabei, als die Bärlinde vorgestellt wurde. Ich habe die Azubis auf der Baustelle begrüßt und auch eine große Schraube mitgenommen. Hat zum Glück noch keiner gemerkt, dass die gefehlt hat in der ganzen Bautätigkeit. Es ist gut gegangen.
Es waren Bauarbeiten mit vielen Herausforderungen. 2013 blockierte ein riesiger Findling mit 3,50 Meter Kantenlänge die Ausschachtungsarbeiten unter den Linden. An dem Riesenteil, wie es genannt wurde, ging auch schweres Gerät zu Bruch. Und weil in die Baugrube für den U-Bahnhof Museumsinsel zu viel Grundwasser eindrang, wurde der Boden vereist. Erst dann konnten sich die Tunnelbauer durch das Erdreich graben. Das Prozedere verzögerte die Bauarbeiten. Mit 3 Jahren Verspätung ist die Lücke nun aber geschlossen. Für Jörg Segers, den Projektleiter der BVG, geht sein größtes Bauprojekt in seinem Ingenieursleben zu Ende und er ist stolz auf die fast 6000 Bauarbeiter, die letzten 10 Jahre im Untergrund geackert haben.
Wir haben wunderschöne Bauwerke in den Boden gebracht. Wir haben einen 1,6 Kilometer langen Tunnel hergestellt und das unfallfrei. Und das erfüllt uns natürlich mit Stolz. Ich muss eben immer wieder sagen, danke an alle.
Ein fast perfekter Projektabschluss. Einzig der U-Bahnhof Museumsinsel ist nicht ganz fertig geworden. Dort hält die Bahn dann erst im Sommer.
Das wird dann aber auch noch. Die Verlängerung der U-Bahn-Linie 5 in Berlin ist fertig. Helena Dähler war das. In den Berliner Impfzentren sollen bald bis zu 20.000 Menschen am Tag gegen Corona geimpft werden können. Voraussetzung, es gibt ausreichend Impfstoff. Der Senat geht aber davon aus, dass in einem ersten Schritt bis zu 900.000 Dosen eingesetzt werden können. Das zeigt eine Modellrechnung der Gesundheitsverwaltung. Unsere landespolitische Reporterin Birgit Radatz hat das Papier gesehen.
Zwar hat der Hersteller BioNTech angekündigt, weniger Impfdosen in diesem Jahr liefern zu können als vorgesehen, im kommenden Jahr soll aber alles nach Plan laufen. Von BioNTech stammt auch der größte Teil der 900.000 Impfdosen, die Berlin erwartet. In einem Papier der Gesundheitsverwaltung, das dem RBB vorliegt, sind 3 große Bevölkerungsgruppen genannt, die in einem ersten Schritt damit geimpft werden könnten. Rund 387.000 Menschen leben demnach in Berlin, die über 75 Jahre alt sind. Wie viele und vor allem welche Berlinerinnen und Berliner mit welchen Vorerkrankungen noch hinzukommen, ist bisher unklar. Außerdem sollen Mitarbeitende von Krankenhäusern, Arztpraxen und der stationären sowie ambulanten Pflege unter denen sein, die in einem ersten Schritt geimpft werden. Die dritte Gruppe machen unter anderem Supermarktbedienstete und Menschen im Justizvollzug aus. Insgesamt schätzt die Gesundheitsverwaltung, dass so gut 560.000 potenzielle Impflinge in Frage kämen. Die Impfung ist freiwillig. Umfragen des ARD Deutschland-Trends aus dem November ergaben, dass sich rund 70% der Bevölkerung wahrscheinlich oder auf jeden Fall impfen lassen wollen. Da die Impfung zweimal verabreicht werden muss, ginge die Berliner Modellrechnung so auf. Noch ist kein Impfstoff in Deutschland zugelassen. In Berlin ist der Bau der 6 Impfzentren allerdings in vollem Gange, sodass ab Mitte Dezember dort geimpft werden kann.
6 Impfzentren also allein für Berlin. Brandenburg ist nun ein Flächenland, da gab es bisher aber nur für 2 Impfzentren konkrete Pläne, und zwar in Potsdam und Cottbus. Schon länger ist klar, dass das nicht ausreichen würde, um alle, die das wollen, gegen Corona zu impfen. Unklar war aber bisher, wo weitere Zentren entstehen sollen. Nun haben sich das Brandenburger Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung auf weitere 9 Standorte verständigt. Dazu gehören Küritz, Oranienburg und Prenzlau. Eberswalde, Frankfurt und Elsterwerda, Luckenwalde und Brandenburg an der Havel. Und wer mitgezählt hat, weiß, eins fehlt noch. Unsere Reporterin Amelie Ernst klärt auf.
Außerdem soll noch ein weiterer 11. Standort im Landkreis Dahme-Spreewald dazukommen. Diskutiert werden dafür die Orte Königs Wusterhausen, Wildau und Erkner. Als dritte Aufbaustufe wird derzeit die Errichtung weiterer Impfzentren in den Landkreisen Prignitz, Havelland und Spree-Neiße geprüft. Die zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte sollen in den kommenden Wochen geeignete Immobilien für die ersten 11 Impfzentren benennen. Diese müssen unter anderem mindestens 1500 Quadratmeter groß sein, sanitäre Einrichtungen besitzen und gut erreichbar sein. Mittlerweile hätten sich bereits über 400 Ärztinnen und Ärzte bereit erklärt, in den Impfzentren mitzuhelfen, so Peter Noack, der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung. Zusätzlich sollen Menschen, die körperlich nicht in der Lage sind, in ein Impfzentrum zu kommen, durch mobile Teams geimpft werden. Je nach Verfügbarkeit der Impfstoffe sollen später auch Hausärzte die Corona-Impfungen durchführen können.
Informationen von Amelie Ernst aus Potsdam. Bundesweit bleibt derweil die Zahl der Neuinfektionen hoch, auch in Brandenburg. Besonders angespannt ist die Lage im Süden des Landes. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Arbeit in den Krankenhäusern aus, wie unser Reporter Dirk Schneider erfahren hat.
Im Cottbuser Karl-Thiem-Klinikum hat sich die Lage im Intensivbereich dramatisch zugespitzt. Insgesamt 59 Patienten werden derzeit behandelt, 16 sind an Covid-19 erkrankt. Dazu kommt die angespannte Personalsituation. 50 Mitarbeiter sind Corona-positiv getestet. Als Konsequenz werden im CTK ab sofort planbare Operationen und Eingriffe bis auf Weiteres ausgesetzt. Außerdem werden Corona-Patienten ins Sahner Herzzentrum und ins Foster Krankenhaus verlegt. Ähnlich angespannt ist die Situation im Klinikum Niederlausitz. Das hat die Verschiebung geplanter Eingriffe ab kommender Woche angekündigt. Ärzte und Pfleger arbeiteten am Limit, um die derzeit knapp 50 Covid-19-Patienten zu versorgen. Das Klinikum hat einen Appell an die Bürger veröffentlicht, zu Hause zu bleiben, Kontakte zu vermeiden, sich und andere zu schützen. Denn die Infektionszahlen im Süden Brandenburgs sind weiter hoch. Im Oberspreewald-Lausitz-Kreis hat die 7-Tage-Inzidenz einen neuen Höchstwert erreicht. 381 Fälle binnen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner. Ab kommenden Montag gelten strengere Umgangsregeln im Oberspreewald-Lausitz-Kreis. Sie betreffen das Tragen von Masken in Schulen, Beschränkungen beim Besuch im Pflegeheim sowie ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Die Stadt Cottbus will derzeit keine neuen Regeln erlassen. Hier liegt der Inzidenzwert bei 200, im benachbarten Spree-Neiße-Kreis 220.
Und Sie wissen, wo wir eigentlich hinwollen, ist eine Inzidenz von höchstens 50 Neuansteckungen pro 100.000 Menschen in 7 Tagen. Dirk Schneider war das aus Südbrandenburg. Hohe Fallzahlen gibt es auch unter Menschen, die vor Krieg oder Verfolgung nach Deutschland geflüchtet sind, um sich hier ein neues Leben aufzubauen. Damit sich in engen Sammelunterkünften Gesunde nicht bei den schon Erkrankten anstecken, wird in Berlin-Biesdorf jetzt eine zweite Quarantäneunterkunft für Geflüchtete in Berlin eingerichtet. Unsere Reporterin Silke Mehring mit den Details.
Die neue Quarantänestation für Geflüchtete soll in 10 Tagen eröffnet werden. Nach Angaben des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten bietet sie Platz für 150 Menschen. Infizierte sowie enge Kontaktpersonen werden dort in der Regel 14 Tage medizinisch und sozial betreut und verpflegt. Die erste Quarantäneunterkunft für Geflüchtete mit 250 Plätzen befindet sich seit einigen Monaten in Französisch Buchholz. Aktuell leben in 80 Berliner Flüchtlingsunterkünften rund 19.000 Menschen.
Silke Mehring war das. Sven Ennolat von den Freien Wählern ist der Bürgermeister von Königs Wusterhausen. Seit seiner Wahl hat er immer wieder Streit mit dem Stadtparlament. Ihm wird ein angespanntes Verhältnis zu demokratischen Mehrheitsentscheidungen nachgesagt. In diesem Jahr führte der Streit so weit, dass die Verordneten dem Bürgermeister sogar für einige Wochen Hausverbot fürs Rathaus erteilten. Inzwischen hat der Landkreis Dahme-Spreewald ein Disziplinarverfahren gegen Ennolat eingeleitet. Und 25 von 37 Mitgliedern des Stadtparlaments haben die Abwahl des Bürgermeisters beantragt. Die Hintergründe des Falls erläutert unser Brandenburg-Korrespondent Oliver Schosch.
Es waren drastische Worte bei der gemeinsamen Videopressekonferenz der Stadtparlamentsfraktionen von SPD, CDU, Linken, Grünen und Wir für KW. SPD-Fraktionschef Ludwig Schetz erklärte, warum aus seiner Sicht eine konstruktive Zusammenarbeit mit Bürgermeister Ennolat von den Freien Wählern nicht mehr möglich sei.
Ich lebe jetzt seit 22 Jahren in Königs Wusterhausen und seitdem erlebe ich mit Herrn Ennolat den 4. Bürgermeister im Amt. Und eine derartige Situation, in der wir uns gerade befinden und die wir tagtäglich hier erleben, war für uns als SPD und für mich persönlich bis vor 3 Jahren absolut unvorstellbar.
Königs Wusterhausen stehe vor einem Scherbenhaufen voller Klagen, Urteile und Blockaden, so steht's. Bürgermeister Ennolat steht unter anderem in der Kritik, weil er 20 Mehrheitsentscheidungen des Stadtparlaments nicht ausgeführt, sondern beanstandet und zur Prüfung an den Landkreis gebracht hat. Ennolat strich unter anderem den Bau eines Sportplatzes aus dem Haushalt für dieses Jahr und machte den Haushalt damit ungültig. Dadurch waren viele Investitionen blockiert. Unter anderem deshalb und weil Ennolat bei Parlamentssitzungen Tagesordnungspunkte unterschlagen haben soll, leitete der Landkreis Dahme-Spreewald in dieser Woche ein Disziplinarverfahren ein. Landrat Loge von der SPD wirft Ennolat vor, Mehrheitsentscheidungen, die ihm nicht passen, nicht akzeptieren zu wollen. Seine Kreisverwaltung habe bislang keinen Stadtparlamentsbeschluss nach einer Beanstandung des Bürgermeisters aufgehoben, so Loge.
Also ich kann es manchmal überhaupt gar nicht nachvollziehen. Die Begründungen sind größtenteils so platzsparend, um das ironisch zu sagen, dass der Aufwand gegenüber dem, was wir dann in unserer Bewertung tun müssen, in keinem Verhältnis steht. Manchmal ist es der Rechthaberei wegen. Ich kann nicht, wenn ich eine Rechtsauffassung vertrete, immer und grundsätzlich davon ausgehen, dass die andere Seite Unrecht hat und schon gar nicht, wenn es die Mehrheit der Bürgervertreter ist.
Der CDU-Fraktionschef von Königs Wusterhausen, Christian Möbus, der Bürgermeister Ennolat bei seiner Wahl noch unterstützt hatte, sagte, dass auch für ihn und seine Partei das Maß schon lange voll sei. Das Klima in Königs Wusterhausen sei rau geworden, so Möbus.
Wir erleben, dass Stadtverordnete mittels Strafanzeigen sowie Drohungen eingeschüchtert werden und die Ausübung des Mandats dadurch für einige zur persönlichen Belastung wird.
Die Stadtverordneten haben gute Chancen, die Abwahl des Bürgermeisters in einer Parlamentssitzung im Januar mit einer Zweidrittelmehrheit zu beschließen. Allerdings müssten dann mindestens 25% der wahlberechtigten Königs Wusterhausener zur Abstimmung kommen und die Mehrheit müsste für die Abwahl stimmen.
Es gibt also noch eine Gnadenfrist für den Bürgermeister von Königs Wusterhausen. Informationen von Oliver Schosch waren das und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.